Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Haben Sie einen Organspendeausweis? Diese Frage wird künftig jedem Deutschen per Brief gestellt werden. Willkommen zu diesen Tagesthemen. Spenderorgane, die umstrittene Reform des Transplantationsgesetzes. Sprachenstreit, wie eine Debatte im ukrainischen Parlament eskaliert, und Spitzenleistung, wie Sport die Integration von Behinderten verbessert. 3 von 4 Deutschen sagen, sie würden ihre Organe nach dem Tod spenden. Doch nur einer von vieren hat einen Organspendeausweis. Warum erklären so viele ihre Bereitschaft, tun aber letztendlich nichts? Es ist wohl natürlich, dass sich die meisten Menschen scheuen, über ihren Tod nachzudenken. Doch genau das ist es, was die Politik jetzt erreichen will. Eine große fraktionsübergreifende Mehrheit hat heute im Bundestag für die Neuregelung des Transplantationsgesetzes gestimmt. Wir alle werden ab sofort in regelmäßigen Abständen von den Krankenkassen gefragt, ob wir Organspender sein wollen oder nicht. Kein Zwang, keine Vorschrift, aber die Entscheidung jedes Einzelnen und damit die Hoffnung, fortan mehr Patienten helfen zu können. Norbert Karius berichtet.
Cornelius, 31 Jahre alt, Leistungssportler. Seit 4 Wochen lebt Cornelius mit einer Spenderlunge, weil Mukoviszidose, eine tückische Erbkrankheit, seine eigene so zuschleimte, dass er nicht mehr atmen konnte.
Vorher bin ich auch im Alpenverein Bergsteigen gegangen, Wandern, Klettern, Radfahren. Und es war dann doch für mich dann schon schwer, dass ich das nicht mehr machen konnte.
1,5 Jahre musste Cornelius auf seine Spenderlunge warten. Eine Zeit zwischen Leben und Tod.
Ja, es ist so eine Mischung aus Hoffnung, dass man ein neues Organ bekommt. Und aber auch die Angst, dass es nicht mehr reicht.
Man muss also vornehmlich auch darauf achten, dass eben die Patienten auch, also es klingt banal, aber die Hoffnung eben nicht verlieren. Weil wenn sie heutzutage warten die Patienten zum Teil mehrere Monate, selbst wenn sie auf höchste Dringlichkeit gelistet sind.
Weil in Deutschland 12.000 Patienten auf ein Spenderorgan warten und täglich 3 von ihnen sterben, soll nun ein neues Gesetz den Organmangel beheben. SPD-Fraktionschef Steinmeier weiß aus eigener Erfahrung, um was es geht. Er hat vor 2 Jahren seiner schwerkranken Frau eine Niere gespendet.
Wir wollen den Menschen tatsächlich etwas mehr auf die Pelle rücken, indem wir fragen und nachfragen. Es ist auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen sich mit der Frage der Organspende tatsächlich auseinandersetzen.
Künftig sollen die Krankenkassen regelmäßig nachfragen, wer zur Organspende bereit ist. Alle Versicherten ab 16 Jahre erhalten entsprechendes Informationsmaterial und einen Organspendeausweis. Später wird die Spendebereitschaft auf der Gesundheitskarte gespeichert.
Wir machen mit dem heutigen Tag einen wichtigen, großen Schritt dafür, dass wir in der Organspende auf freiwilliger Ebene motivierend vorankommen.
Beschäftigt euch mit der Organspende mindestens einmal im Leben. Gebt euch einen Ruck, entscheidet euch am besten für die Organspende.
In den Kliniken ist man skeptisch, dass die gesetzliche Informationsoffensive ausreicht, um den Organnotstand zu bekämpfen.
Ob dieses System tatsächlich den Erfolg bringt, den man sich erhofft, muss man abwarten. Aber die Euphorie ist ja verhalten.
Doch Transplantationspatient Cornelius hofft auf die Einsicht, dass ja jeder mal ein Spenderorgan brauchen könnte.
Jeder Mensch, der ein Organ braucht, sollte vielleicht auch bereit sein, eins zu spenden. Sollte bereit sein, einen Organspendeausweis bei sich zu tragen.
In dem EM-Gastgeberland Ukraine gibt es ein ausgetüfteltes Sicherheitssystem, damit die Spiele in den Stadien nicht durch Randalierer gestört werden. Im Parlament wäre die Präsenz von 1 Dutzend Polizisten gestern wohl noch sinnvoller gewesen. Während einer Debatte haben sich die Politiker regelrecht blutig geschlagen, was im ukrainischen Parlament nicht zum ersten Mal passierte und einmal mehr zeigt, mit welchen Bandagen in der ukrainischen Politik gekämpft wird. Denn noch immer sitzt nicht nur die Oppositionspolitikerin und ehemalige Ministerpräsidentin Timoschenko im Gefängnis, sondern auch deren halbes ehemaliges Kabinett. Ina Ruck.
Die Attacke kam unerwartet. Eigentlich hatte das ukrainische Parlament über ein Sprachgesetz abstimmen sollen, doch dazu kam es gar nicht. Auf der einen Seite die Anhänger von Julia Timoschenko gegen das Gesetz, auf der anderen die von Präsident Janukowitsch dafür. Zimperlich war keiner. Am Ende musste einer der Kontrahenten gar ins Krankenhaus. Heute Morgen forderte der Parlamentspräsident entnervt Neuwahlen. Die ganze Welt lacht doch über uns, sagte er. Zur selben Zeit hielt die Opposition sicherheitshalber das Parlament besetzt und ließ keinen anderen Abgeordneten in den Saal. Auch heute also keine Abstimmung des umstrittenen Gesetzes. Es soll die russische Sprache als Amtssprache zulassen, neben dem ukrainischen. Eigentlich sinnvoll, denn in weiten Teilen der Ukraine wird nur Russisch gesprochen. Doch auch draußen protestierten sie gegen die Zulassung des Russischen. Viele hier befürchten eine erneute Dominanz alles Russischen, wie schon zu Sowjetzeiten. Staatliche Unabhängigkeit, sagen sie hier, bedeutet auch die sprachliche Abgrenzung vom großen Nachbarn im Osten. Die russischsprachigen Ukrainer werden doch nie mehr ukrainisch lernen, wenn das Gesetz durchkommt. Sie können wie früher alles auf Russisch erledigen und am Ende wird das Ukrainische wieder an den Rand gedrückt. Doch es geht nicht nur um den Sprachenstreit, es geht auch um die autoritäre Politik von Präsident Janukowitsch. Er hat das Parlament weitgehend entmachtet und die Oppositionsführerin Timoschenko hinter Gitter bringen lassen. 2 Wochen vor der Fußball-Europameisterschaft steckt das Gastgeberland Ukraine tief in der politischen Krise.
14.300 Beschäftigte hat die pleitegegangene Drogeriemarktkette Schlecker noch. Sie dürfen oder vielmehr müssen jetzt noch eine weitere Woche um ihre Arbeitsplätze zittern. Dann kommt die Rettung oder das endgültige Aus. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der Gläubigerausschuss vertagte heute seine Entscheidung über die Zukunft des Konzerns auf kommenden Freitag. Die bislang vorgelegten Angebote für eine Weiterführung der Schlecker-Märkte sind, nach Angaben von Insolvenzverwalter Geiwitz, schlichtweg nicht akzeptabel. Gleichzeitig bestätigte heute ein Sprecher des deutsch-amerikanischen Milliardärs Berggruen dessen Interesse an der Drogeriemarktkette. Berggruen hatte auch Karstadt aus der Insolvenz übernommen. Ein mutmaßlicher Unterstützer der rechtsextremen Terrorzelle NSU ist wieder frei. Der Bundesgerichtshof hob den Haftbefehl gegen Holger G. heute auf. Es gebe keinen dringenden Tatverdacht, dass der Beschuldigte Beihilfe zu den Morden der Gruppe geleistet habe oder das Terrortrio unterstützt habe. Beate Zschäpe und 4 weitere Beschuldigte bleiben weiter in U-Haft. Es bleibt beim Abzug aller französischen Kampftruppen bis Ende dieses Jahres. Das bekräftigte François Hollande bei seinem ersten Besuch in Afghanistan als Präsident. Bei einem Treffen mit seinem afghanischen Amtskollegen Karzai sagte Hollande, es werde weiter eine militärische Präsenz in Afghanistan geben. Frankreich wolle sich aber verstärkt um die Gesundheitsvorsorge, Landwirtschaft und Stromversorgung im Land kümmern. Die Raumkapsel Dragon hat an der internationalen Raumstation ISS angedockt. Damit bringt zum ersten Mal ein privater Raumtransporter Nachschub zur ISS. Ein Roboterarm griff sich die unbemannte Kapsel und zog sie an die Ladebucht der Raumstation. Auf dem Rückweg zur Erde soll Dragon 660 Kilogramm Müll transportieren. Ab 2015 sollen Astronauten mit der Kapsel zur ISS fliegen. Das Relegationsspiel zur Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC wird nicht wiederholt. Das Bundesgericht des DFB wies den Einspruch der Berliner gegen die Wertung der Partie ab. Nach 10-stündiger Verhandlung bestätigte die Kammer damit die Entscheidung des DFB-Sportgerichts. Das Spiel endete vor 2 Wochen im Chaos. Düsseldorfer Fans hatten kurz vor dem Abpfiff den Platz gestürmt und damit für eine 20-minütige Unterbrechung des Spiels gesorgt. Düsseldorf ist mit dem Urteil als Aufsteiger bestätigt. Wie das Gericht das Urteil begründet hat, dazu aus Frankfurt Alex Jakubowski.
Das Gericht hat im Wesentlichen 3 Punkte genannt. Zum ersten, dem Schiedsrichter kann kein Regelverstoß nachgewiesen werden, nachdem das Spiel als ungültig hätte angesehen werden müssen. Zum zweiten, es herrschte kein allgemeines Bild, allgemeine Angst. Also die Spieler von Hertha BSC seien nicht so verunsichert gewesen durch die Düsseldorfer Fans, dass sie das Spiel nicht mehr ordnungsgemäß hätten zu Ende führen können. Und zum dritten, die Trainer Otto Rehhagel und sein Team hätten zwar Schwierigkeiten gehabt, das Team noch richtig zu erreichen. Aber das alleine hätte nicht ausgereicht, um eben den Einspruch von Hertha BSC zu begründen. Insofern bleibt es eben bei der Entscheidung, diesen Einspruch abzulehnen. Ob Hertha BSC wiederum in die dritte Instanz gehen will, das ständige Schiedsgericht anrufen will, das ließ der Verein heute Abend offen. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Die SG Flensburg-Handewitt hat Titelverteidiger VfL Gummersbach im Handball-Europacup entthront.
Bei einem 400-Meter-Lauf sprinten die Athleten los, doch nach wenigen Sekunden bleiben zwei von ihnen stehen. Sie fangen an zu plaudern, denn sie hatten sich lange nicht gesehen. So geschehen bei den Special Olympics, den Spielen für Menschen mit geistiger Behinderung, die es auch dieses Jahr gab und die heute in München zu Ende gingen. Ein Wettbewerb, der offenkundig nicht nur Erfolgsdruck kennt und damit dem einstigen olympischen Gedanken sehr nahe scheint. Das Wichtigste an den Olympischen Spielen ist nicht der Sieg, so formulierte es einer der Gründerväter, sondern die Teilnahme und das Streben nach einem Ziel. Frank Stuckerts berichtet.
Ich gewinn ist der Song von Special Olympics. Er ertönt zur Eröffnung und zur Verabschiedung. Diese Hymne verkündet das Motto: Lass mich gewinnen. Und wenn ich nicht gewinnen kann, lass mich mutig mein Bestes geben. Wem das gelingt, freut sich besonders, ist stolz darauf, was er vollbrachte. Und diese Freude berührt auch andere. Der Wert dieser Leistung ist sehr persönlich, nur schwer vergleichbar mit den Ergebnissen anderer. Deshalb ist Sport für Gehandicapte vor allem Lebenshilfe. Die Athleten wollen etwas lernen, was über den Sport hinaus wichtig ist. Noch vor einem halben Jahr konnte Nicole Reimann sich nur schwer die Schuhe zubinden. Auch Kniebeugen schaffte sie nicht, ohne umzufallen. Ihr Trainer musste sie stützen. Durch das Gewichtheben wurde sie sicherer.
Mit festen Füßen auf dem Boden. Dann hat man die Hantel an der Schulter und geht nach unten mit geradem Rücken.
Jetzt startete sie schon bei den Special Olympics, bestritt ihren ersten Wettkampf und hob beim Kreuzheben 75 Kilo. So viel hatte sie noch nie geschafft. Auch für Viktor von Wackerbarth waren die Special Olympics der wichtigste Wettkampf im Jahr. Seine Familie stand ihm bei. Die Eltern hatten Urlaub genommen, die Geschwister schulfrei. Mit seiner Familie im Rücken lief der 14-Jährige die 100 Meter schneller als sonst, auch weil alle mitrannten. Viktors Freude am Sport beglückt die ganze Familie.
Jetzt weiter.
Für seine Familie ist Viktor nicht behindert. Die Flamme dieser Spiele ist erloschen, das Feuer für den Sport lodert weiter. Garmisch-Partenkirchen bekam die Flagge für die nächsten Special Olympics im Winter 2013.
So, und wir verabschieden uns selbstverständlich nicht, ohne auf den musikalischen Wettbewerb des Jahres hinzuweisen, den Eurovision Song Contest morgen Abend in Baku. Heute Abend war Generalprobe und die hat der deutsche Sänger Roman Lob ziemlich lässig absolviert. Welche Mütze er beim großen Auftritt trägt, will er übrigens morgen spontan entscheiden. Das Wetter des Wochenendes erfordert auch eine Kopfbedeckung. Warum, weiß Carsten Schwanke. Und Ingo Zamperoni meldet sich um 1 Uhr mit dem Nachtmagazin. Wir sind Sonntag erst wieder da, wegen des ESCs. Und wir wünschen ein schönes Wochenende.